Das ist Aldente Entertainment.
Und dann sagte mir der Senderchef, ich zitiere, wenn das ein Misserfolg wird, hänge ich dich an deinen Eiern mitten in Tel Aviv auf.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Tubi Neustadt, Teil 2.
Bilder und Videos zur Folge findet ihr in unserem Episodenpost auf Instagram unter Aldente Entertainment.
Und jetzt geht's los.
Im ersten Teil des Gesprächs mit Showlegende Tubi Neustadt hat er uns ganz viel über seine Kindheit, Jugend und Ausbildung in Deutschland und Israel erzählt. Bis zur Produktion seiner ersten großen TV-Show Herzblatt mit Rudi Carrell. Das war Tubis Durchbruch in der Welt der Unterhaltung. Ihr könnt euch die Folge gerne nochmal anhören. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil.
Herzblatt hier nochmal mit dem Reinhard Fendrich in der Mitte.
Ja, als der Rudi aufhören wollte, irgendwann hat er gesagt, jetzt ist genug, jetzt mache ich nicht mehr, haben wir den Fendrich genommen. Und das mit Fendrich war fast, nein, war es genauso erfolgreich auch wie mit dem Rudi. Der hat es super, super gemacht. Aber Reinhard Fendrich war halt ein ganz anderer Typ.
Was für ein Typ?
Er war mehr künstlerisch, der Reinhard Fendrich. Er war mal mit der Karatar unterwegs, er wollte mal singen. Er konnte mit dieser Show am Anfang wenig anfangen. Ja, es gab dann auch eine sehr traurige Geschichte damals mit seiner Tochter oder so, die leider umgekommen ist oder sowas. Das war eine schwierige Zeit auch für ihn. Aber Reinhard Fendrich, den mochte ich sehr, sehr gerne. Das ist ein toller Mann.
Ich habe übrigens eine Pointe noch zur Herzblatt. Ich war kürzlich erst auf so einer Werbeveranstaltung, wo ganz viele so hippe Werbeagenturen waren. Und natürlich ein Riesenthema ist TikTok. Und da waren dann so Vorträge von Leuten, die halb so alt sind wie ich und sehr erfolgreich sind mit ihren TikTok-Agenturen. Und einer hat so gesagt, ja, wir haben da jetzt eine Kampagne gefahren auf TikTok, die ist super erfolgreich. Und hat mir irgendeiner gesagt, das gab's schon mal, das hieß irgendwie Herzblatt oder so. Also gute Ideen kommen immer wieder.
Ja, es wird gerne. Und daneben meine Frau Martina, die mich immer begleitet und heute noch begleitet, auf allen Wegen. Ja.
Wenn man so ein Format produziert, braucht man die Rechte des Rechteinhabers, der das Format entwickelt hat, korrekt? Und das hatte dann für euch wahrscheinlich Konsequenzen.
Große Konsequenzen. Wir hatten mit Herzblatt eine der erfolgreichsten Sendungen Deutschlands. Dann hatten wir mit der Rudi Carrell Show eine der größten Samstagabendshows Deutschlands. Dann produzierten wir Bitte melde dich. Das war die erfolgreichste Sendung in Sat.1. Und wir beiden jungen Kerle fuhren ein Jaguar Cabriolet durch die Stadt. Und das hat dann den Redakteur vom Bayerischen Rundfunk ziemlich verletzt. Und es gab wahnsinnig viele Neider, ja. Wir haben auch die Fehler gemacht, weil wir gesagt haben, wir sind halt so, wie wir sind. Wir sind erfolgreich und deswegen zeigen wir auch, dass wir erfolgreich sind. Auf jeden Fall stieg uns natürlich ein bisschen der Erfolg in den Kopf, wie jeden jungen Leuten. Und der Redakteur vom Bayerischen Rundfunk hat natürlich die Chance gehabt, jetzt uns Herzblatt wegzunehmen. Weil Grandi damals zu dem Zeitpunkt Fremantle nicht nur gesagt hat, wir produzieren das jetzt, weil uns die Rechte gehört, wir machen es auch nochmal eine ganze Million billiger als das, was die Jungs da machen. Und es wurde uns Herzblatt weggenommen. Das war nach Reinhard Fendrich, wurde uns die Sendung weggenommen. Und das war ein Schlag ins Gesicht, ja.
Kann ich mir vorstellen, aber ihr habt es ein paar Jahre, das war ja fast wöchentlich, oder?
10, 11 Jahre haben wir es produziert.
Wöchentliches Format. Da kann man schon mal warm essen gehen dann irgendwann.
Da konnte man warm essen gehen, ja.
Okay, das war auch wirklich absolut die heiße Zeit, kann man schon sagen.
Das war die heiße Zeit, ja. Es kam natürlich dann auch der Zeitpunkt, wo Endemol uns ein Angebot gemacht hat, uns zu übernehmen, also uns zu kaufen. Das war auch was Besonderes, dass hier in Deutschland eine Firma gekauft wird, eine Entertainment-Firma gekauft wird, die vor allem keine, sagen wir mal, Werte besitzt, außer natürlich die beiden und das Team, das da war, ja.
Rudi Carrell Show, auch noch hier, Samstagabendshow.
Ja.
Das ist ja eine Art von Format, wie es heute eigentlich nicht mehr gibt. sehr personality-driven, mit vielen Geschichten, mit verschiedenen Variationen. Wie hatte sich das entwickelt?
Rudi war im Hotel in Berlin und rief uns in sein Zimmer und zeigte uns die Überraschungsshow aus England und sagte, was hält ihr davon? Und dann hatten wir dem Rudi gesagt, das finde ich super, das finde ich super. Und dann habe ich noch die Idee, sagte Rudi, das will ich kombinieren mit dieser Karaoke-Sendung. Mit dieser Karaoke-Sendung. Das heißt, das haben wir Sänger und wir haben die Überraschung. Und gesagt, finden wir super. Wir nehmen die Arbeit von den gesamten Überraschungsdings.
Lass dich überraschen.
Bald wird es geschehen.
Genau.
Ja, genau. Und das war dann der Beginn der Rudi Carrell Show. Und auch hier haben wir natürlich von Anfang an mal anders gearbeitet, als bisher gearbeitet worden sind. Und wir haben Geschichten angebracht, die hast du nicht geglaubt. Ja?
Was ist eine Highlight-Geschichte?
Oh, es gab viele Highlights. Es gab die Highlight-Geschichte von der fliegenden Nonne. Ja, wir wollten eine Nonne haben, die hat sich immer gewünscht, zu fliegen. Einmal im Flugzeug zu sitzen, und zwar in so einem kleinen Flugzeug zu sitzen. Also es war Reinhard May mit dem Song Über den Wolken, den wir damals dafür engagierten konnten, mit ihr zu fliegen. Aber es war nicht einfach, diese Nonne zu bekommen, weil ihre Chefnonne gesagt hat, nein.
Mutteroberin.
Die Mutteroberin, genau. Ja. Wir lassen nicht unsere Nonne in Unterhaltung. Das geht nicht. Und dann saßen wir da und sagten, wir müssen diese Nonne haben. Und dann schickte mich das Team, also Gil und ich entschieden, ich gehe jetzt für eine Woche in das Kloster und werde erst weggehen, wenn ich die Nonne habe. Ich werde mit der Oberin ein Verhältnis aufbauen, dass sie sieht, dass wir gute Menschen sind und ging dann eine Woche in dieses Kloster.
Wo war das?
Boah, das weiß ich nicht. Das war irgendwie nicht weit. Das war in Bayern. Bin dann in dieses Kloster gegangen und kam zurück mit der Zusage, dass wir die Nonne haben können für einen Drehtag und für die Dings. Und damit machte ich mir schon mal einen Namen. Als der nie aufgibt.
Der Nonnenflüsterer.
Der Nonnenflüsterer. Ja, und das war eine Riesengeschichte dann mit ihr. Da hatten wir alle Tränen in den Augen. Aber wir hatten sehr, sehr viele Geschichten.
Also menschliche Geschichten? Ist das vielleicht so ein bisschen ein Nenner von all dem, was du auch
Emotionen, hast? Emotainment war unser Ding. Wir haben immer Emotionen, aber wir haben halt auch überraschend gewirkt. Das heißt, da hat sich einer gewünscht, das Berliner Symphonikorchester zu dirigieren. Ja? Jetzt hättest du natürlich hingehen können und sagen können, okay, jetzt laden wir das Symphonikorchester ins Studio ein und du dirigierst es. Aber nein. Wir haben gesagt, das müssen wir anders machen. Das Symphonikorchester kommt zu ihm nach Hause. In sein Haus. Kommt zu ihm nach Hause und spielt. Zwei Leute in der Toilette, zwei Leute auf der Garage, zwei Leute auf der Terrasse, fünf Leute im Wohnzimmer, unten im Eingang spielen fünf Leute. Und er läuft halt von einem Raum in den anderen und dirigiert es. Und das Ganze sieht er ein Haus gefüllt mit 50 Musikern, die sich da eingekompetiert haben. Und er dirigiert in seinem eigenen Haus das Berliner Symphonikorchester.
Und
so. Und das war einfach eine super Nummer. Und so haben wir jede Nummer, die es gab, anders vorgestellt, als die du normalerweise dir vorstellen würdest. Und damit haben wir die Herzen der Zuschauer gewonnen. Und wir waren zu der Zeit eigentlich die einzige Sendung, die auf Augenhöhe war mit Wetten, dass.
Sag mal, Gil ist die entscheidende Figur sozusagen. Deswegen habt ihr auch die Firma GAT, Gil and Tubi, gegründet. Warum habt ihr euch so gut ergänzt? Was würdest du sagen? Ihr seid ja unterschiedliche Typen.
Ich habe sehr viel vom Gil gelernt. Gil hatte eine journalistische Ausbildung, hatte sehr viel von ihm gelernt. Gil war sehr charmant und ist sehr charmant. Er war der Typ, der, wenn er mit seinen Augen gerollt hat, er war ein Womanizer, er konnte reinkommen und alle haben ihn sofort geliebt. Im Gegensatz zu mir. Ich konnte reinkommen, wurde nicht sofort geliebt. Ich musste mich erstmal vorstellen, musste erstmal zeigen, was ich kann. Und ich war und bin heute und früher ein sehr, sehr harter Arbeiter und ein sehr, sehr kreativer Mensch. Und diese Zusammenfügung von Gils Ansatz von Journalismus und mein Ansatz von Unterhaltung, das hat halt sehr, sehr gut zusammengepasst.
Herzen und Herren, irgendwann kam es dann zu dem Projekt, über das wir uns kennengelernt haben. Die Lotte-Show, was war denn das? Beschreib's nochmal bitte.
Es rief mich ein Freund an und der sagte, dass zwei Produzenten eine Show verkauft haben an die Lotterie, an die Lotto-Gesellschaft. Und zwar geht es darum, dass die Pfennige und die kleinen Beträge werden nicht abgeholt, meistens. Und daraus gibt es eine Summe, die geht in die Millionen, wirklich in die Millionen, jede Woche, jedes Jahr. Und mit diesen Millionen, die müssen sie loswerden, wollen sie eine Show schaffen, wo sie diese Millionen als Preis vergeben können und würden auch die Sendung bezahlen, mitbezahlen.
Mussten Geld loswerden.
Die mussten, Lotterie mussten so Geld loswerden. Und der Freund rief mich an und das ist zwei Produzenten, haben den Auftrag bekommen, die haben ein Konzept abgegeben und er berät die Lottogesellschaft und dieses Konzept ist eine Katastrophe. Sag ich, okay, was soll ich machen? Ja, biete den Geld an und mach du das, den Produzenten. Ich bin nach Berlin geflogen, habe den Jungs 100.000 Mark auf den Tisch gelegt, in Cash. Und habe gesagt, komm, gib mir das, gib mir den Auftrag. Und habe den Auftrag geholt für uns, für die Gerti. Und dann haben wir zusammen das Konzept erarbeitet, ja, damals auch noch mit dem Lebert, mit Andreas Lebert, der ist dazugekommen, den haben wir dazugeholt.
Andreas Lebert, Chefredakteur vom Stern damals und der wechselte zu euch.
Und auch Brigitte, glaube ich, hat er gemacht genau. Und heute ist er, glaube ich, in der Zeit. Ja, einer der Top-Journalisten Deutschlands sicherlich, aber auch einer, der Geschmack hat für Unterhaltung und so weiter. Und mit dem zusammen haben wir uns das aufgestellt und ja, da kam das Problem bei der Lotto-Show. Es durften, musste jeder mitspielen können, egal ob er eine Behinderung hat oder keine Arme, keine Hände, es musste jeder mitspielen.
Rechtlicher Situation.
Aus rechtlicher Situation. Das heißt, wir mussten eine Show schaffen, wo egal, was du hattest, ob du im Rollstuhl sitzt oder und du kannst nicht mehr gehen oder kannst nicht mehr, egal, ob du 99 bist, du musst mitspielen können. So.
Weil jeder auch spielberechtigt ist.
Jeder, weil spielberechtigt ist. Und das war das Schwierige, wie man diese Show baut und entwickelt. Und da kam uns die Idee, eine Stellvertretershow zu machen. Das heißt, dass andere für diese Leute spielen. Okay? Und dann die Leute, die gewinnen, die kriegen halt das Geld und die anderen Leute, die spielen, kriegen auch einen Preis. Und das hat wunderbar funktioniert.
Es war eine Gameshow und es ging darum, Berufsgruppen,
ja,
die aus derselben Berufsgruppe musste man gegeneinander antreten und das machen, was man immer machte, mit einer Besonderheit. Also plötzlich ein Element, das völlig neu ist und das sozusagen das Ganze dann witzig gestaltet hat oder unterhaltsam gestaltet hat. Teilweise sehr aufwendig.
Sehr aufwendig.
Und teilweise dann auch in einem kleineren und feineren Rahmen, aber so, dass der Zuschauer mitmachen konnte.
Absolut.
So habe ich das auch in Erinnerung und durfte dort, ich glaube 2 Jahre habe ich dann mitgearbeitet, dann bin ich abgeworben worden damals, aber hatte die Zeit natürlich unfassbar genossen und in der Show sind zusätzlich noch Superstars aufgetreten.
Das absolut. Darf
ich nicht vergessen.
Mariah Carey. Ja, so absolute Superstar. Westernhagen ist aufgetreten.
Fantastischen Vier
sind aufgetreten, genau.
Ulla Kockenbrink
für dieses
Jahr. Wie kam es denn dazu, dass sie das moderierte?
Ja, wir erinnern uns an die 100.000-Mark-Show. Und moderierte sie zu einem Zeitpunkt nicht mehr. Aber sie war trotzdem ein sehr, sehr erfolgreiches Gesicht in der Branche. Und wir brauchten eine Person, die mal locker 3 Stunden live moderieren kann. Das ist kein Zuckerschlecken. 2,5 Stunden live moderieren kann. Da war Ulla die das konnte.
Ein kleines Ding habe ich nämlich gefunden. Und du kannst auch gleich mitmachen. Das ist das Schöne. Es geht darum, um ein Spiel für wieder Geistliche, waren es glaube ich, Pfarrerinnen, Pastorinnen oder was auch immer. Also Menschen, die in der Kirche arbeiten, die Weihnachtslieder erkennen sollten. Und zwar rückwärts gesungen. Das war das Spezielle. Und jetzt habe ich eins für dich rausgesucht, bin gespannt, ob du es noch erkennst.
Ihr wisst, sobald ihr das Lied erkennt, drückt ihr. Aber bitte die Musik dann auslaufen lassen. Ja? Gut. Bernhard, an die Arbeit. Fertig. Los.
Acht Elben, ja, ist nur rief.
Petra, welches Lied war das?
O Tannenbaum.
O Tannenbaum, O Tannenbaum. Wir schauen nach und lassen die Mats laufen.
Tannenbaum, O Tannenbaum,
Meine Mama, ganz stolz, weiß ich noch. Ich habe alle Lieder geraten. Hat sie mich sofort angerufen und hat mir dann Bescheid gegeben. Das war die Lotto-Show, die auch ein paar Jahre lief und auch wirklich sehr, sehr erfolgreich war.
Sehr erfolgreich, ja. Lief 2 Jahre. Große Shows, 6 Shows pro Jahr. Also es waren riesige Shows. Wir hatten Außenspiele mit Helikoptern und Flugzeugen und Don't Ask. Es war eine der größten Shows, die in Deutschland hier produziert worden ist, damals in
Warner Brothers Movie World.
Im Warner Brothers Movie World, genau.
In der Nähe von Bottrop, wo die Ulla auch noch herkam ursprünglich. Kann ich mich dran erinnern? Was für ein Budget hatte die? Kannst du das sagen?
Ein sehr, sehr großes Budget.
Gibt es heute nicht mehr wahrscheinlich in dieser Größe.
Doch, es gibt schon Shows, die dieses Budget haben, aber wir sind mit dieser Show an der Spitze gewesen.
Wer waren denn eigentlich die Menschen, wo du sagst, die Handvoll Menschen, die man so trifft im Leben, die tatsächlich, die man als Mentoren bezeichnen kann, die sozusagen die Strömungen vorgegeben haben, die dich in bestimmte Richtungen gelenkt haben?
Also da gibt es natürlich auch einmal Gil als mein Partner, von dem ich viel gelernt habe. Aber jetzt mal von den Showgrößen hier oder von den Menschen her habe ich sehr viel von Rudi Carrell gelernt, sehr viel vom Fernsehen Rudi Carrell gelernt, wie man Fernsehen macht und wie man sich da, ich habe sehr viel von Thomas Gottschalk gelernt, mit dem ich zusammengearbeitet habe, sehr viel von ihm gelernt und ich habe vor allem sehr, sehr viel von John DeMol gelernt, also den Führer, Chef von Endemol und heute Milliardär und einer der Top-Größen, der Big Brother erfunden hat, der The Voice erfunden hat, der viele andere Sachen noch erfunden hat. Von dem habe ich ganz, ganz viel gelernt. Und das waren meine Mentoren.
Und dieses Endemol, du hattest es vorhin schon mal kurz erwähnt, hat sich irgendwann gesagt, diese 2 erfolgreichen jüdischen Jungs, die lassen wir jetzt nicht mehr allein hier auf die Straße, die kaufen wir jetzt auf. Wie ist denn das abgegangen? Nacht- und Nebelaktion, ein Anruf oder wie muss man sich das vorstellen?
Endemol ging an die Börse. Und zwar in der Zeit, wo die alle an die Börse gingen, wo die große Blase war. Endemol ging an die Börse und hatte plötzlich sehr, sehr, sehr viel Geld und musste wachsen. Und hatte halt vor, jetzt in den nächsten Jahren viele Firmen aufzukaufen, um zu wachsen. Und eine der ersten Firmen waren wir. In der Unterhaltung und die hatten einen Mann losgeschickt, der hieß Vivo, ist leider auch nicht mehr am Leben, und Vivo rief kurz an, er würde gerne vorbeikommen und kam dann zu uns ins Büro und saß bei uns im Büro und sagte, okay, nennt mir eine Summe. Eine Summe wofür? Ja, wir wollen euch kaufen, nennt mir eine Summe. Aha. Okay.
Das ist so das Gespräch, das ich mir auch mal irgendwann wünschen würde.
Kommt okay. Bestimmt wieder, kommt bestimmt. nennt mir eine Summe und dann haben der Gil und ich uns zurückgezogen über ein paar Tage und haben uns überlegt und dann haben wir denen eine Summe genannt, wo wir eigentlich gelacht haben drüber, wo wir gesagt haben, ja. Und in dem Moment gesagt, okay, lass uns treffen.
Habt ihr euch da im selben Augenblick nicht geärgert? Wenn die so schnell zusagen?
Immer. Wir haben die Ausmaße nicht ganz verstanden, aber dann haben wir sie verstanden. Ich meine, wir waren die Besten in Deutschland. Zu dem Zeitpunkt waren wir Nummer 1. Es gab die Tresor, die versucht hatte, an uns ranzukommen, aber du kannst sagen, im Unterhaltungsbereich war die GAT on top. Und was Endemol wollte, die wollten in Köln, die hatten schon in Köln die Firma, die wollten durch Köln den deutschen Markt aufgreifen, weil sie ja diesen 5-Jahres-Vertrag mit RTL hatten. Und deswegen mussten sie entweder ihre großen Konkurrenten kaufen, you join us or we buy you, ja, oder aus dem Markt rauskaufen. Das war ihnen eigentlich relativ egal, was sie machen, weil sie ja genug Geld hatten. Und sie hatten sich entschieden und kauften dann 51% von der GRT. Und wir hatten dann als Dankeschön dieses Foto geschickt an John und an Job als Weihnachtskarte.
Irgendwann aber, glaube ich mich zu erinnern, habt ihr euch wieder zurückgekauft.
Ja, wir haben rausgeschmissenes Geld. Wir haben die GAT zurückgekauft, weil einfach wir uns damals über Endemol geärgert haben. Die verkauften ja die Firma an die spanische Telefongesellschaft für Milliarden. Und da hätte uns der John problemlos sehr reich machen können, wenn er einfach die restlichen Anteile in Endemol-Aktien verändert hätte. Das hat er aber nicht gemacht. Und wir haben den Verkauf von Endemol dann später aus der Zeitung oder aus den Medien erfahren. Und das hat uns geärgert und auch die Aktivitäten in Köln. Wir kamen zu Sendern und die sagten, ja, Endemol war doch gerade bei uns. Das waren die Kölner Endemol und das heißt, die Sender sahen uns als eine Endemol. Und gab da noch eine Geschichte, dass ja Wer wird Millionär hätte eigentlich von der GRT produziert werden sollen. Aber John hat uns das dann kurzfristig weggenommen, obwohl wir den Deal hatten, dass wir Wer wird Millionär produzieren. Und ich muss ja nicht sagen, was das bedeutet, Wer wird Millionär zu produzieren bis heute. Und das hat uns der John, und da waren wir sauer und dann haben wir gesagt, wisst ihr was, lasst uns raus, wir gehen wieder und werden eigenständig.
Im Nachhinein die richtige oder die falsche Entscheidung?
Falsche Entscheidung. Weil danach kam es zum Bruch zwischen Gil und mir, wie es halt manchmal zu Leuten zum Bruch kommt und wir hatten uns getrennt und es gab dann eine andere Firma, die Konstantin, die aufgestellt worden ist, die dann sozusagen die ganzen Aufträge durch die Beziehung zu Sat.1 bekommen hat. Also lange Geschichte.
Der Markt hat sich geändert.
Der Markt hat sich geändert und Gil und ich haben nicht mehr so gut funktioniert und da haben wir uns entschieden, uns zu trennen.
Tobi, sag mal, damals, als ihr so wirklich so richtig, richtig erfolgreich war, kann man schon sagen, es verging eigentlich kein Sendetag, wo nicht auf irgendeinem Kanal irgendwas von der GRT lief. Also ihr wart richtig schwer erfolgreich auf diesem kompetitiven Markt. Was war denn das Erfolgsgeheimnis? Klar, ihr wart erstmal die First Mover, würde man dazu sagen. Ihr habt begonnen damit, Pionierarbeit geleistet. Aber trotzdem, das verkauft sich ja nicht von selbst und das erfindet sich auch nicht von selbst. Also was würdest du sagen, warum wart ihr gut? Also warum hat das hingehauen? Warum wart ihr erfolgreich?
Es gab einige Gründe. Also zunächst einmal waren wir vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen und bei den privaten Sendern, aber halt bei den Leo-Kirch-Sendern erfolgreich, weil RTL hat damals nicht mit uns gearbeitet, weil sie 100% davon ausgingen, dass wir eine Leo-Kirch-Firma waren im Hintergrund, ohne dass wir es gesagt haben. Waren wir nicht. Wir waren zwar Leo-Kirch sehr nah und wir kannten ihn und wir hatten Gespräche geführt, aber wir waren nie eine Leo-Kirch-Firma. Und unser Erfolgsgeheimnis liegt vielleicht darin, wie wir Herzblatt begonnen haben, als Pioniere für das Direct-Casting. Wir haben immer erstmal out of the box gedacht. Und ich habe ja dann später eine Firma aufgemacht und da war mein Untertitel war out of the box into the detail. Das heißt, wir haben immer erstmal versucht, anders zu denken, als wie man das normalerweise gemacht hat. Und das war ein großer Teil unseres Erfolges. Wir haben aber auch bei den Auswahl der Leute, so ein Peter Scheels zum Beispiel, ja, bei den Auswahl der Leute haben wir auch darauf geachtet, dass es Leute sind, die immer was mitgebracht haben, was besonders war. Und wir haben nicht unbedingt auf Leute geschaut, die aus der Branche kamen. Das heißt, wir hatten Anwälte bei uns, wir hatten andere Leute bei uns, die aus einer anderen Richtung kamen, Journalisten und so weiter. Uns ging es vor allem darum, dass die Leute den Ansatz hatten, was Innovatives und was richtig, etwas anders zu machen, als wie es normalerweise ging.
Gab es das P1-Recruiting, dass du Leute tatsächlich im Nachtleben gefunden hast, die dann später für dich gearbeitet haben?
Ja, das ist leider so, dass wenn ich ins P1 gegangen bin, ich hatte dann immer wieder Unterhaltungen und meine Sekretärin wusste dann am nächsten Morgen, dass sie auf jeden Fall zwei neue Bewerbungen hatte. Mindestens zwei neue Bewerbungen hatte. Und das war halt ein offenes Geheimnis. Aber ich war nie, damit wir uns hier nicht falsch verstehen.
Du hast nicht deine Position ausgenutzt?
Nein, niemals und hatte auch niemals irgendwie, ja. Also bitte hier keine Weinstein.
Du bist nicht Harvey Weinstein.
Oh no.
Total verstanden. Trotzdem kannst du mir was erzählen, was aus deinen ehemaligen Mitarbeitenden alles geworden ist. Es gibt ja gute Beispiele. Viele von denen haben einen guten Weg gemacht.
Ja, viele haben in der Branche gearbeitet und haben weitergearbeitet. Einige sind zum Sender gekommen, einige haben wichtige Positionen beim Sender übernommen. Einige haben da eigene Firma aufgemacht, so wie du, und schaufeln die Preise einer nach dem anderen, was ich auch verstehe, weil du wirklich gut bist. Viele Leute haben Karriere gemacht in dem Bereich, ja. Programmdirektoren, Unterhaltungschefin. Heute noch ist mein Ex-CEO bei ProSieben HR-Chef. Und also es gibt viele
Positionen. Mark Elbers.
Mark Elbers, genau.
Wir haben einen guten Weg gemacht und es war auch eine gute Schule wahrscheinlich. Also ich kann es jetzt nur von mir sagen, auf alle Fälle.
Ich kann dir sagen, dass heute, wo ich in einer Corporation arbeite, in einer großen Firma, du suchst die Leute, die dir die Sachen ins Gesicht sagen. Und du wünschst dir manchmal die Leute, die die Sachen ins Gesicht sagen und nicht versuchen, dich von hinten irgendwie loszuwerden, ohne klare Worte zu sprechen. Also ich war immer einer, der versucht hat, klare Worte zu sprechen, auch wenn es wehgetan hat und auch wenn es nicht gut war.
So ist es eben. Auch da hatten wir Gespräche miteinander, wo die Lautstärke dann auch mal ein bisschen anders war, aber immer in dem Wissen, dass man es nicht persönlich nehmen darf. Das ist der große Unterschied.
Noch heute, Peter, wenn ich wenn ich Diskussionen habe mit meinem Chef von den Promos, also die Promos macht für den Sender, ja, der hat vor ein paar Monaten hat er einen iPod nach mir geworfen oder so. Also da kommt es kommt immer wieder sehr, sehr zu Auseinandersetzungen, aber ich glaube, da muss man hin, wenn man Gutes schaffen will. Das passiert halt nicht immer in Harmonie.
Ich komme natürlich nicht umhin, dich wenigstens mal anzuhauen. Gibt es noch ein paar prominenten Geschichten? Du hast mit berühmten Menschen zusammengearbeitet, eigentlich mit den Granden des deutschen Unterhaltungsfernsehens, wie Rudi Carrell, wie Thomas Gottschalk und wie noch und nöcher. Gibt es das eine oder andere, wo du sagst, Mensch, das ist eine Geschichte, das ist uns damals passiert?
Also Rudi Carrell war schon ein Mensch, das war schon was ganz Besonderes. Der lebte in dieser Welt der Unterhaltung. Er wusste genau, wann er nannte das, ich brauche ein bisschen Prominentendusche, wo er rausging zu den Leuten und wollte gefeiert werden und wo er sich versteckte und nicht erkannt werden wollte. Er war, und das wussten nicht viele Menschen, ein sehr, sehr verletzlicher Typ. Und er hatte ganz, ganz tiefe Narben in sich, die durch die Medien und durch die Zuschauer ihm zugeführt worden sind. Dazu kam, dass Rudi Alkohol sehr gern mochte und bis 18 Uhr also nichts getrunken hatte, weil er dann ab 18 Uhr, sobald die Arbeit vorbei war, seine 12 bis 16 Kölsch runterkriegen musste, was er auch geschafft hat. Bis er zu dem Zustand kam, wo er gelallt hat und dann haben wir ihn halt ins Bett getragen. Aber Rudi war der größte Profi, den ich kannte. Einmal, das werde ich nie vergessen, hatten wir die Rudi Carrell Show produziert und in der Woche starb seine Mutter. Und dann habe ich mich mit dem Rudi unterhalten und dann, was machen wir denn da, was hast du da vor? Und er sagt, pass auf, ich werde rausgehen, ich werde ein Lied für meine Mutter singen und am Ende des Liedes werde ich eine Träne runterlaufen lassen an meiner Backe. Und das reicht dann. Das ist das, was wir machen. Okay. Und dann ging er raus, da stand ich hinter dem Vorhang, er geht raus, er sagt, leider ist meine Mutter gestern verstorben und ich möchte euch sagen, dass meine Mutter mein größter Fan war. Und deswegen, liebe Mami, dieses Lied ist jetzt für dich. Und dann singt er ein Lied darüber, dass seine Mutter ihr größter Fan war. Und am Ende des Liedes läuft eine kleine Träne über seine Backe. Er dreht sich um und geht aus dem Vorhang raus. Neben dem Vorhang stehe ich. Und das Erste, was er mich fragt, ist, Tobi, ist das Bier kalt? Ja, wie immer, Rudi, das Bier ist kalt.
Klingt wahnsinnig unempathisch und total instrumentalisierend einer bestimmten Situation.
Genauso war es. Er konnte sich hundertprozentig kontrollieren in dieser Form. Und er war ein fleischgewordener Fernseher. Also er war fleischgewordenes Fernsehen. Und das hat mich, auf der einen Seite hat mich das erschreckt und auf der anderen Seite hat es mir imponiert.
ja oft ein schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt. Tommy Gottschalk im Vergleich dazu?
Tommy Gottschalk hat richtig Spaß mit ihm gemacht zu arbeiten, weil er war ein lustiger Typ. Ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich die Kompensation, die er braucht für das, dass er so ein Riesenstar ist und so. Ich dachte immer, er trinkt keinen Alkohol, er nimmt keine Drogen, er bricht nicht aus, du hörst keine Skandale und so. Was ist los? Wo lässt er den Luft raus, wie jeder andere Künstler, der seine Luft rauslässt? Aber ich habe nie was gefunden und er war immer glücklich und immer zufrieden. Das Einzige, was er im Kühlschrank hatte, war seine Diätgetränke, die er immer getrunken hat, damit er nicht zu viel zunimmt. Aber sonst war immer mit der Welt im Einen und war zufrieden und war jemand, der, wenn du dich behauptet hast, sogar auf dich gehört hat. Und es gibt eine Szene in der Hausparty, da haben dieses Team gesagt, also niemand wird Thomas Gottschalk in ein Osterkostüm stecken und ihn so rauskommen lassen. Das wird er nie im Leben machen. Und dann kam wieder der Nonnen-Tubi und sagte, ich werde mal mit ihm reden. Ich war ja der Producer von der Show. Ich ging dann in sein Büro und sagte, ich möchte, dass du zu Ostern in einem Osterkostüm auftrittst. Und dann schaute mich Thomas Gottschalk an, sagte, okay, gut. Thomas ist schon ein guter, ein richtig guter.
Wer war die größte Diva, die du kennengelernt hast im Showbusiness?
Mariah Carey hatte, bevor sie kam ein Team an und dann hatten wir eine Liste bekommen, was das für ein Boden sein muss, was für ein Holz das sein muss, welche Vorhänge wir hinbringen müssen, die Temperatur von dem Obst und Gemüse, das da stehen muss und in welcher Farbe und so weiter und so weiter. Das hat dann gleich auch unser deutscher Superstar Marius Müller-Westernhagen gesehen. Und wollte das dann auch so haben. Auf jeden Fall haben wir das Büro von Mariah Carey so eingerichtet, wie sie es wollte. Und am Ende hat sie ihren Wohnwagen nicht verlassen und war nicht eine Minute in dem Büro. Aber okay, das war die Diva. Mit Marius Müller-Westernhagen verbindet mich eine kurze Geschichte, aber auch eine lange Geschichte. Marius Müller-Westernhagen ist ja in Düsseldorf aufgewachsen und war in der Clique meiner Schwester. Die waren ja befreundet, der hatte auch eine jüdische Freundin und er arbeitete damals in Düsseldorf als Komparse und Nebendarsteller und kam dann immer total dünn und total hungrig zu meiner Mutter nach Hause und meine Mutter machte ihm immer dann was zu essen und so lernte ich Marius Müller-Westernhagen kennen, der immer bei uns zu Hause war und meine Mutter für ihn kochte und halt mit den Freundinnen von meiner Schwester zusammen war. Und eines Tages, kann ich mich erinnern, kam er einmal mit einem riesen blauen Fleck im Auge, weil er sozusagen Komparse war, wo ihn einer in das Gesicht geschlagen hat. Und da kann ich mich noch dran erinnern. Wie auch immer, es vergehen 20 Jahre und ich habe Marius Müller-Westernhagen in der Lotto-Show. Ich bin der Produzent, er kommt in die Lotto-Show, ich gehe zu Marius Müller-Westernhagen, da, wo er saß und wo er wartete, sage ich, hallo, ich bin der Tobi Neustadt aus der Erkader Straße in Düsseldorf. Erinnerst du dich an mich? Ich sagte, nee. Aber Marius, ich war so und so alt, du warst der Freund meiner Schwester und der Freund von Dings und du warst fast jeden Abend bei uns zu Hause. Nee, ich kenne dich nicht. Okay. Ich hatte dann erfahren, dass Marius Müller-Westernhagen irgendwie total gekatt hat, alles, was mit seinen Freunden, vielleicht hatte er Angst, dass ich von ihm Geld haben wollte, oder obwohl ich der Produzent der Show war, ich weiß es nicht. Aber das fand ich schon ein sehr merkwürdiges Verhalten von dem Mann.
Komisch. Komische Geschichte.
Ja, komische Geschichte. Schade. Ich wollte ihm einfach nur sagen, liebe Grüße von meiner Schwester. Mehr wollte ich ihm eigentlich nicht sagen.
Wie es manchmal halt so ist. Dann sagt man, okay, dann halt nicht. Dann lassen wir das Ganze bleiben. Als die GAT dann beendet war, die GAT ging auseinander und alles, heute versteht ihr euch auch wieder gut, Gottlob.
Ja, alles gut.
Was ganz wichtig ist, dann hast du aber eine neue Rolle angenommen und warst unter anderem zuständig für The Voice in Israel.
Ich habe mit Konstantin zusammen besprochen, dass wir in Israel eine Firma zusammen aufbauen. Das heißt, ich habe sie aufgebaut und sie haben es mit mir zusammen aufgebaut. Aber ich bin dann dahin gegangen und ich hatte im Gepäck The Voice und Kitchen Nightmare. Und ging dann bei den Sendern klappern und der eine Sender, der heute 13 heißt, aber früher Keshet, der Richard hieß, der war interessiert an The Voice. Und ich kam dann hin, habe eine Präsentation gemacht von The Voice und der Sender sagte dann, ja, das ist gut, aber wir wissen nicht, ob wir das machen und so weiter. Eine Woche später bekam ich einen Anruf von dem Programmdirektor von Reschet. Ja, wir haben versucht, die Rechte zu bekommen von The Voice, wir kriegen sie aber nicht, weil jemand anders sie hat. Das heißt, ihr seid um mich rum und habt versucht, die Rechte zu bekommen.
Dass es sowas gibt im
Showbusiness. Das ist unglaublich. Auf jeden Fall saß ich dann schon in der Maschine nach Amsterdam und kannte halt die Leute von Endemol, weil es halt Leute waren, mit denen ich früher zusammen war, also von Talpa, Endemol, das waren die Leute, die zum Talpa gegangen sind, und besorgte die Rechte, flog dann nach Israel und sagte dem Senderchef, so, jetzt haben wir die Rechte von The Voice und ihr könnt The Voice machen, aber nur, wenn wir das produzieren. Und dann sagte der Senderchef, du hast doch keine Ahnung, wie man in Israel produziert. Weißt du, was das für ein Geschäft hier ist? Weißt du, was das für eine Ellbogengesellschaft das ist? Die werden dich hier auseinandernehmen, euch Deutsche, die habt keine. Sag ich, versuch's doch. Lass uns The Voice produzieren. Und dann sagte mir der Senderchef, ich zitiere, wenn das ein Misserfolg wird, hänge ich dich an deinen Eiern mitten in Tel Aviv auf. Und dann sagte ich, okay, we have a deal. Also produzierte ich in meiner Weise die Lotto-Show dort in Israel.
The Voice.
The Voice. Und produzierte die erfolgreichste Reality-Show in der Historie Israels und bekam sofort den israelischen Fernsehpreis für die beste Reality des Jahres und schloss somit meine Geschichte, wo ich aus Israel rausgegangen bin und einen Preis gewonnen habe. Dann kam ich zurück nach Israel und habe einen Preis gewonnen. Und bis heute ist The Voice in einer der Shows mit der höchsten Quote. Und dann ging es so weiter. Dann erfand ich eine Show, Game of Chefs, die heute noch in diversen Ländern läuft. Ich produzierte dann Kitchen Nightmare dort. Und in 2014, wie es Gott wollte, war ich wieder die Nummer 1 in Israel als Produzent.
Und dann ging es weiter. Plötzlich hat der Osten Europas dich angezogen.
Ja, es kam Krieg in Israel und Tel Aviv wurde mit Raketen beschossen und ich musste unser ganzes Programm einstellen und es war sehr, sehr schwierig, da weiterzuarbeiten. Wir mussten das Team bridgen und es kostete sehr, sehr viel Geld und auch das funktionierte dann auch nicht mehr so gut und dann hatte ich mich entschieden, okay, das geht ja nicht weiter. Außerdem kam dann Endemol wieder. Diesmal kauften sie nicht mich, sondern sie kauften 25% des Senders, für den ich arbeitete, plus eine andere Produktionsgesellschaft und entschieden ab jetzt, dass alle meine Produktionen von dieser anderen Gesellschaft produziert worden werden. Und damit war die Geschichte zu Ende. Zu dem Zeitpunkt kam jemand auf mich zu, Christoph Meinusch, und fragte mich, der war zufällig in Tel Aviv, wir gingen zusammen essen und fragte mich.
Christoph Meinusch, nur auch hier zur Erklärung, ein ganz erfahrener und bekannter Medienmann, war auch mal, glaube ich, RTL 2-Chef unter anderem, aber hat verschiedene Funktionen gehabt und schon einer, der...
Sitzt heute im Board von ProSiebenSat.1.
Der wirklich zu den ganz Großen auch gehört, muss man sagen.
Auch ein Mann, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Wie auch immer hat er mich gebeten, Tobi, komm, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Wir müssen diesen Laden hier umdrehen und was für einen Job willst du denn übernehmen? Du kannst CEO. Wie gesagt, ich bin kein CEO von einem Sender. Ich will mich nicht hier mit Verträgen und mit Administration rumschlagen. Ich bin ein Content-Mensch. Ich bin ein Mensch, der muss kreieren. Also übernahm ich die Aufgabe des Content-Production-Directors. Und in 7 Jahren schafften wir es alle gemeinsam, eine Fernsehgruppe, die 50 Millionen Verluste machte, in 7 Jahren umzudrehen, dass sie 250 Millionen plus macht und den Laden für 2,3 Milliarden zu verkaufen.
Hier siehst du dein Büro in Prag, das ich fotografiert habe. Du schaust auf diese neuen Bildschirme und was siehst du dann dort? Was erkennst du dort?
Also ich sehe die großen Sender und was der andere Sender, der Konkurrenzsender gerade ausstrahlt. Für mich ist das sehr wichtig, weil ich wissen muss, wenn ich zum Beispiel diese Sendung habe, was macht zur gleichen Zeit der andere Sender? Wann macht er die Werbebreaks? wann macht er Unterhaltung und so weiter. Weil das kann man natürlich jetzt schriftlich durchsehen. Aber wenn ich das visuell vor mir habe, dass ich sehe, dass wir gerade ein Interview machen, während die lustige Unterhaltung machen, dann sage ich mir, da müssen wir mal gucken. Dann am nächsten Tag kriege ich die Quoten und vergleiche natürlich die Quoten von den beiden Sendern mit dem, was da gelaufen ist. Und sehe und lerne, ob ich da was verändern muss.
Also es geht um Audience Flow und solche Sachen.
Audience Flow und Vergleiche und immer mal jeden Blick, den du wirfst, um zu gucken, wie sieht es in deinem Sender aus und gibt es auch da keinen Black oder Problem oder Schwierigkeit und wie ist das im Vergleich zu den Konkurrenten?
Wie zahlenbasiert arbeitest du? Heute sagt man ja, man muss immer auf die KPIs schauen, also die Key Performance Indicators. Gleichzeitig weiß ich aber, dass du der totale Bauchentscheider bist, jemand, der sich sehr auf sein Gefühl verlässt. Wie ist da die Gewichtung?
Der Laden in sich selbst ist data-oriented. Data-oriented Decision heißt es bei uns. Das heißt, es werden sehr viele Entscheidungen getroffen, basiert auf Data, auf Nummern und auf Sachen. Und da ist die Kombination von mir, der sozusagen auch mit seinem Bauch dahin kommt und mit seiner Erfahrung dahin kommt, immer eine sehr gute Kombination. Ich habe Probleme damit, wenn Entscheidungen einzig und allein auf Zahlen basiert. Aber mein ganzes Leben lang frage ich mich, was macht eine Sendung erfolgreich? Weil es gibt für mich, sagen wir mal, drei wichtige Elemente. Das eine ist das Format, also was nimmst du da, welche Sendung zeigst du da? Das nächste ist der Slot, also wann zeigen wir das und wie lang ist das? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das dritte ist die Execution. Das heißt, wie setze ich das um? Dazu zähle ich auch noch Marketing und so weiter und alles. Das sind für mich die drei Sachen. Was ist der entscheidende Faktor, was eine Sendung erfolgreich macht? Und wenn du das den größten Managern der Welt fragen würdest, jeder würde dir was anderes sagen.
Ich weiß, dass du in deinem Leben unglaublich viel Zeit damit verbracht hast, Ideen zu entwickeln. Was würdest du sagen, wie entsteht eine gute Idee?
Die besten Ideen entstehen, wenn jemand kommt und mir sagt, das und das und das brauche ich. Wenn mich jemand auffordert, eine Lösung für etwas zu finden. Ja, so ist die Lotto-Show entstanden. So ist Geber auf Chefs entstanden. Als sie mir gesagt haben, wir brauchen The Voice als Kochshow. Da habe ich gesagt, dann lass uns doch einfach The Voice als Kochshow machen.
Super Lösung.
Genau. Und zwar anstatt singen, kochen, fertig. Und dann haben wir die Show. Das ist eine gute Idee. Und dann haben wir Game of Chefs entwickelt. Also das Beste ist, wenn mich jemand fordert. Ich bin aber auch jemand, wenn mir etwas einfällt, dann schreibe ich das mal beiseite und mache mir so eine Liste und dann gehe ich darauf zurück und dann denke ich und dann komme ich auf die Sachen zurück. Insgesamt, das weiß auch nicht jeder, habe ich viele Sachen erfunden und viele Sachen entwickelt, auch in der Zeit von der GAT, 10 oder G oder in Zusammenarbeit mit jemand anderem, Switch und ja, viele Sachen. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, aber es ist ganz, ganz schwierig, eine große Show zu entwickeln. Also das ist 1 zu 100.000, würde ich sagen. Da ist viel Arbeit. Und selbst heute, wo Game of Chef in Rumänien und in Israel und in Griechenland und in anderen Ländern gelaufen ist, finde ich, dass das Format noch nicht fertig ist.
Wie wichtig ist der Faktor Timing und wie wichtig ist der Faktor Glück? Also im richtigen Augenblick auch noch die richtige Idee zu haben.
Ich spiele Golf und da sagt man, je mehr du übst, desto mehr Glück hast, Und das ist auch in unserem Geschäft so. Also es ist harte Arbeit, was wir machen. Manche denken, weil sie den Fernseher zu Hause haben, verstehen sie was vom Fernsehen. Es ist harte Arbeit. Wir haben das gelernt und wir haben sehr viel Erfahrung und Wissen reinbekommen müssen. Ich glaube mehr an Destiny, also an Schicksal, als jetzt an Glück.
Dass man ja auch ein bisschen bestimmen kann, trotz allem.
Genau. Ja, je mehr man arbeitet, desto mehr Glück wirst du haben.
Heute bist du außerdem noch Mitglied der Jury für den wichtigsten Entertainment Award weltweit. Mhm. Für die Emmys, ne? Das wollte ich gerade Emmys sagen.
Den International
Emmys. International Emmys. Wie wird man das und wie sieht deine Arbeit aus?
Der International Emmy wirst du nur, wenn dich jemand anders, der als Judge drin ist, empfiehlt. Also wenn er sagt, der empfiehlt, dann wirst du eingeladen zu einem Interview, damit mit dir besprochen und dann kriegst du diesen Titel. Judge of the International Emmy. Und die Arbeit sieht folgendermaßen aus, dass halt einmal im Jahr treffen wir uns, setzen wir uns zusammen, da werden wir in ein Zimmer gesetzt, da kriegen wir Projekte vorgestellt, die die Leute eingesandt haben für den International Emmy. Und jetzt bei dem Judgment für dieses Jahr habe ich Brasilien, musste ich alle Brasilien-Produktionen angucken, weil ich kann mir zum Beispiel keine tschechischen Produktionen angucken, weil ich ja damit zu tun habe. Das heißt, wir kriegen Länder, mit denen wir nichts zu tun haben. Wir geben unsere Judge ab, Scores ab. Das ist sehr, sehr viel Arbeit, weil es sehr, sehr viel zum Anschauen ist. Und du musst es dir von Anfang bis Ende angucken. Also wenn du da eingeladen wirst, nimmt man dir das Handy ab und da sind hinter dir Beobachter, die darauf achten, dass du dir das alles anguckst. Und du darfst auch dich nicht mit den anderen Leuten in dieser Zeit unterhalten. Du musst das einstellen und du darfst auch den Leuten später nicht sagen, was du gewählt hast, was du gezogen hast. Das macht mir Spaß. Ich würde gerne damit entscheiden. Und es ist natürlich auch eine Ehre, internationaler Emmy-Judge zu sein.
Wenn heute ein junger Tubi auf dich zukäme und der sagt, ich habe eine Idee, das ist Wahnsinn, das ist so gut, was machst du? Wie reagierst du?
Aber ich habe jetzt vor 2 Jahren eine Content Academy gegründet, die sozusagen sich darauf konzentriert, junge, neue Talente zu finden. Die sitzt in Brno und da haben wir jetzt das 3. Jahr schon, dass wir loslegen. Sie haben Zugang zu Leuten, mit denen sie im Leben niemals Zugang hätten, auch international, by the way. Und wir
fördern Talente.
Wir fördern Talente, die, wenn sie die Schule machen, die ist dann subventioniert. Und wenn sie die Schule beenden, kriegen sie einen 2-Jahres-Vertrag mit dem Sender.
Großartig. Großartig.
So haben wir direkt voll committed Leute.
Und macht dir Spaß mit den jungen Menschen?
Das ist das, was mir am meisten Spaß macht, dass ich mit jungen Menschen zusammenarbeite und Talente erkennen kann, Talente fördern kann und vor allem das Wichtigste, und das haue ich mir immer wieder rein, und das habe ich immer versucht zu vermeiden, den berühmten Satz, den mir immer den Rudi Carrell an den Kopf geworfen hat. Ich bin seit 25 Jahren in dem Geschäft, also erzähle mir nichts. Und das ist ein Satz, den ich versuche niemals, niemals zu benutzen. Ich höre den jungen Leuten zu und ich suche die Leute natürlich auch cherry-picked, also sehr einzelhandverlesen aus. Das ist sehr, sehr wichtig bei der ganzen Sache. Aber das ist das, was mir immer noch heute am meisten Spaß macht und mich jung hält.
Was dich offensichtlich nach wie vor antreibt und wirklich jung hält, weil mir kommt so vor, als ob wir das Gespräch seit 20 Jahren so geführt haben. Tobi, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Es war wunderschön, dass du da warst bei dieser ersten Folge von Lebenslauf unzensiert. Und ich wünsche dir nur das Beste für die nächsten Wochen und Monate und Jahre. Weil ich habe den Eindruck, bei dir geht es ewig so weiter.
Ich hoffe, dass es so weitergeht. Also ich glaube, mich wird man wahrscheinlich aus dem Studio raustragen müssen, das befürchte ich, ja. Peter, du bist ein besonderer Mensch, das sage ich nicht, weil du mich jetzt hier zum Interview eingeladen hast, sondern weil du für mich ein besonderer Mensch warst. Und ich bin ein großer Fan von den Sachen, die du machst. Und ich glaube, dass auch dieser Podcast eine sehr, sehr gute Idee ist, auch schon der Titel. Ich bin mir sicher, dass wir hier gerade etwas begonnen haben, was es viele, viele Jahre gibt. Und ich wünsche dir, dass viele, viele berühmte Menschen, auch viel berühmter als ich, hier bei dir sitzen und dir ihre Geschichte erzählen. Und ich wünsche dir viel Glück damit. Und ich bedanke mich herzlichst.
Dankeschön, Tobi. Alles Gute.
Alles Gute.
Das war Lebenslauf unzensiert. Host Peter Scheels. Producerin Rebecca Strieder. Aufzeichnung, Video und Audio, Johann Monsberg. Grafik und Animation, Laura Heck, Sarah Foggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion, Fabian Prager und Leander Niederlechner.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.